Katrin Wessling. Drüber leben. Es ist eigentlich unmöglich, sich in die Haut eines depressiven Menschen zu versetzen. Aber die Schilderungen von Betroffenen können einen immerhin einen Eindruck vermitteln. So erscheint im Zustand der Depression die ganze Welt düster und grau. Alles, was früher Spaß gemacht hat, lässt einen vollkommen kalt. Man fühlt sich schwach und schlapp, als wären die Glieder aus Blei. Noch der kleinste Handgriff erfordert größte Anstrengung. Die Konzentration geht gegen Null. Arbeiten werden aufgeschoben, Verabredungen abgesagt. Was wiederum zu noch größerer Hoffnungslosigkeit sowie Angstzuständen führt. Willkommen in der Hölle namens Depression, die etwa 5% aller Deutschen schon einmal durchlebt hat. Diese Blinks handeln von der fiktiven Ida Schaumann, Katrin Wesslings alter Ego, die selbst schon mehr als eine schwere depressive Phase überlebt hat. Wir begleiten die Protagonistin durch ihren Alltag, in dem bald nichts mehr ist, wie es einmal war. Wir folgen ihr in die Psychiatrie, begeben uns mit ihr auf die Suche nach den Auslösern und sehen, wie ihr Umfeld auf ihre Erkrankung reagiert. Blink Nummer 1. Bei einer Depression fühlt man sich isoliert und überfordert. Wir alle haben hin und wieder keine Lust oder Energie, vor die Tür zu gehen. Es ist auch vollkommen normal, manchmal nicht ans Telefon zu gehen oder auf eine SMS nicht zu reagieren. Nun sollte man aber keinesfalls einen schlechten Tag oder selbst eine schlechte Woche mit einer ernsthaften Depression verwechseln. Davon sprechen Ärzte nämlich erst, wenn diese Verhaltensweisen zum Dauerzustand werden. Eine Depression kann viele Gründe haben und ganz unterschiedliche Formen annehmen. Viele depressive Menschen verlieren etwa ihre Begeisterungsfähigkeit. So ergeht es auch Ida Schaumann, der Protagonistin von Drüber leben. Wenn ihre Freunde lauthals loslachen, kommt ihr selbst meist kaum mehr als ein müdes Lächeln über die Lippen. Sie fühlt sich innerlich erstarrt und von ihrer Umgebung abgekapselt. Hinzu kommt ein nagendes Gefühl der Angst, das Ida dazu zwingt, sich mehr und mehr zurückzuziehen. Alles, was außerhalb ihrer Wohnung liegt, empfindet sie als bedrohlich. Nur solange sie sich in ihrer schützenden Höhle verkriecht, fühlt sie sich einigermaßen sicher. Doch bald folgt ihr die Angst selbst dorthin. Bereits ein einfacher Anruf kann sie in einen Angstzustand versetzen. Und wenn sie sich dann noch einmal vor die Tür wagt, um sich mit Freunden in einer Bar zu treffen, hat sie das Gefühl, die Situation nur mit Alkohol oder gelegentlich auch chemischen Drogen überstehen zu können. Zu groß ist ihre Furcht, dass andere mitbekommen, wie schlecht es ihr in Wirklichkeit geht. So entsteht ein Strudel aus Rückzug und Angst, der Ida immer tiefer hinabzieht. Ihre Depression verschlimmert sich und raubt ihr jegliche Energie. Meist schleppt sie sich nur noch von A nach B. Jede noch so kleine Erledigung kostet enorm viel Kraft. Sie schafft es noch nicht einmal mehr, ihre Wohnung aufzuräumen, obwohl sie sich schon seit Wochen unwohl in dem dort herrschenden Chaos fühlt. In diesem Teufelskreis entstehen mehr und mehr negative Gedanken. So denkt Ida zum Beispiel, dass ihre zugemüllte Wohnung gut zu ihr passt, denn auch sie selbst sei nicht mehr als ein, wie sie es selbst wahrnimmt, stinkendes Wrack. Außerdem schläft Ida schlecht. Die Depression nagt am gesunden Tagesrhythmus. Oft tut sie nachts kaum ein Auge zu, sodass sie sich morgens wie gerädert fühlt. Nur selten kommt sie vor 13 Uhr aus dem Bett, weil allein der Gedanke an den Tag sie so überwältigt, dass sie sich gleich wieder hinlegen muss. Blink Nummer 2. Eine Depression belastet nicht nur die betroffene Person selbst, auch für das Umfeld ist sie nur schwer zu ertragen. Immer wieder müssen Menschen mit Depressionen sich anhören, sie sollen sich mal nicht so anstellen. Solche Kommentare sind nicht nur ziemlich unsensibel, sie beruhen außerdem auf dem Missverständnis, dass eine Depression keine richtige Erkrankung, sondern bloß eine Art Hirngespinst sei. Anders als ein gebrochenes Bein oder die Masern erkennt man eine Depression von außen schließlich nicht und sie lässt sich auch nur schwer messen. Daher kommen solche Sätze in der Regel von Menschen, die einen vergleichbaren Zustand noch nie erlebt haben und kaum nachvollziehen können, wie er sich anfühlt. Auch Ida hat mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Weder ihre Eltern noch Freunde verstehen, warum sie sich ständig sorgt und grübelt oder was sie davon abhält, sich endlich aufzuraffen und ihr Leben zu leben. Wenn sie sich mit alten Freunden trifft, sind die überrascht davon, dass sie immer noch von nichts anderem als ihrer Depression zu berichten hat. Ihr alter Schulfreund Sebastian versteht nicht, warum Ida ihm längst vergangene Streitereien immer noch nachträgt. Peer, ein anderer Freund, lässt an einer Stelle gar die Bemerkung fallen, dass der Name Klapsen-Ida, mit dem man sie schon während der Schulzeit ärgerte, vielleicht doch ziemlich passend war. Idas Eltern fühlen sich machtlos. Aus ihrer Sicht können sie versuchen, was sie wollen. Nichts führt dazu, dass sich Idas Zustand bessert. Die Enttäuschung der Eltern ist offensichtlich. Sie bemühen sich zwar stets gut gelaunt und hoffnungsvoll zu sein, doch sobald Ida sich aufgrund ihrer Depression darauf nicht einlassen kann, kommen ihre wahren Gefühle zum Vorschein. Besonders offensichtlich wird das, als sie Ida ein Auto schenken. Als ihre Tochter nicht so reagiert, wie sie es erwartet hatten, sie kann einfach keine Freude zeigen und ist mit der Situation vollkommen überfordert, bricht ihr Vater den Kontakt ab. Er ist davon überzeugt, dass Ida mit ihrem Verhalten ihre Umgebung vergiftet. Solange sich das nicht ändert, will er nichts mehr mit ihr zu tun haben. Ida selbst empfindet die Aufmunterungsversuche ihrer Eltern als belastend. Sie wünscht sich stattdessen mehr Verständnis und Anerkennung ihres Leids. Sie hat sich die Krankheit schließlich nicht ausgesucht und kann auch nichts für ihr abweisendes Verhalten. Blink Nummer 3. Der Wunsch nach einem besseren Leben ist während der Depression stets präsent, doch es fehlt der Antrieb, etwas dafür zu tun. Wenn es uns schlecht geht, sehen wir uns nach Besserung. Das gilt natürlich auch für Menschen mit Depressionen. Trotz all der negativen Gedanken träumt auch Ida von einem besseren Leben, einem Neuanfang. Sie malt sich oft aus, wie sich ein solches Leben anfühlen könnte, wie es wäre, eine Familie zu haben und wieder zu arbeiten. Sie sehnt sich nach schönen Abenden mit Freunden und danach, endlich von den negativen Gedanken loszukommen. Kurz, nichts wünscht sie sich sehnlicher, als wieder gesund zu sein. Doch all das Wünschen und Hoffen ändert nichts an ihrem Zustand. Sie müsste aktiv werden, rausgehen und sich ins Leben stürzen. Aber genau davon hält die Depression sie ja ab. Auf rationaler Ebene ist Ida zwar vollkommen klar, welche Schritte sie gehen müsste, um aus dem schwarzen Loch der Depression herauszukommen. Nur leider raubt ihr eben jenes Loch auch sämtliche Energie, die sie so dringend bräuchte, um sich tatsächlich aufzuraffen. Also denkt Ida bloß ständig darüber nach, welche Dinge ihr guttun würden, ist sich aber gleichzeitig der bitteren Wahrheit bewusst, dass sie nichts davon umsetzen wird. Sie schafft es einfach nicht, den Fernseher auszuschalten, rauszugehen, Sport zu treiben oder Freunde zu treffen. Stattdessen bleibt sie alleine zu Hause, betrinkt sich und nimmt Tabletten. An eine vorausschauende Planung ist unter diesen Umständen natürlich erst recht nicht zu denken. Ida weiß zwar, dass es gut wäre, sich eine Therapeutin zu suchen und an einer sinnvollen Perspektive für die Zukunft zu arbeiten. Doch anstatt die langfristig richtigen Entscheidungen zu treffen, tut sie alles, um ihre unerträgliche Situation zu verdrängen. Auch hier ist alles recht, was ablenkt und betäubt. Fernsehen, Alkohol, Tabletten. Natürlich leidet Ida darunter, sich auf diese Weise immer nur im Kreis zu drehen, auf der Stelle zu treten und immer tiefer in ihrem Loch zu versinken. Doch sich aus eigener Kraft aus dieser Abwärtsspirale zu befreien, ist für jemanden mit Depressionen beinahe unmöglich. Wenn gar nichts mehr geht, hilft oft nur noch ein Klinikaufenthalt. Blink Nummer 4. Eine psychiatrische Klinik bietet Menschen mit Depressionen Halt und die Chance auf einen Neuanfang. Der Volksmund kennt viele abwertende Bezeichnungen für psychiatrische Kliniken. Klapse und Irrenanstalt sind nur zwei davon. Bezeichnungen dieser Art machen es für Menschen, die dringend psychologischer Hilfe bedürfen, natürlich nicht leichter, eine solche Einrichtung aufzusuchen. Das ist fatal, denn solche Kliniken können für Menschen mit psychischen Leiden ein echter Rettungsanker sein. Als Ida merkt, dass sie ohne fremde Hilfe nicht mehr aus dem Teufelskreis ihrer Depression herausfindet, folgt sie dem Rat eines Therapeuten und sucht eine Klinik auf. Da dies bereits ihr zweiter Aufenthalt ist, ist sie zunächst skeptisch. In Gesprächen mit anderen Patienten stellt sie fest, dass sie nicht die Einzige ist, die so denkt und sich eigentlich alle fehl am Platz fühlen. Ungeachtet dessen bemerkt Ida aber auch, dass sie in der Klinik so etwas wie Geborgenheit empfindet. Hier fühlt sie sich sicher und der geregelte Tagesablauf schafft eine längst verloren geglaubte Orientierung. Die Zeit davor, in der sie auf einen freien Platz warten musste, empfand sie hingegen als unendliche Leere. In dieser Phase konnte sie nichts anderes tun als warten, was wiederum dafür sorgte, dass sie sich noch gelähmter fühlte als zuvor. Die Klinik ist für Ida auch ein Ort der Entspannung. Endlich muss sie niemandem mehr etwas vormachen. Hier kann sie sich zeigen, wie sie ist, in all ihrer Schwäche, mit all ihren Ängsten. Dass andere ähnliche Erfahrungen gemacht haben, erlebt sie als große Erleichterung. Und es schweißt auch zusammen, denn im Gegensatz zu ihren Freunden können Menschen, die ebenfalls an einer Depression erkrankt sind, ihr Leid tatsächlich nachvollziehen. Der Klinikaufenthalt hilft Ida außerdem dabei, ihre schlechten Gewohnheiten zu hinterfragen und neue Verhaltensweisen auszuprobieren. Sie hat hier die Chance, noch einmal neu anzufangen. Statt Angst- und Ekelgefühle um jeden Preis zu vermeiden, konfrontiert sie sich nun ganz bewusst mit ihnen. Für gewöhnlich würde sie beispielsweise niemals ohne Schlafsack in einem fremden Bett schlafen. Zu groß ist ihr Ekel vor der fremden Bettwäsche, in der vor ihr schon wer weiß wer übernachtet hat. Nun aber stellt sie sich diesem Ekel und merkt, dass sie ihn nicht nur aushalten kann, sondern dass er nach einer Weile sogar von ganz alleine abebbt. Doch nicht alle Erfahrungen, die Ida in der Klinik macht, sind positiv. Blink Nummer 5. In psychiatrischen Kliniken tendieren viele Ärzte zu Pauschaldiagnosen und bauen zu sehr auf Psychopharmaka. Obwohl Ida viele positive Erfahrungen in der Klinik machte, kann ein Aufenthalt dort keine Wunder bewirken, sondern bloß die Selbstheilungskräfte anregen. Das zeigt schon die Tatsache, dass Ida bereits einen stationären Aufenthalt hinter sich hat. Einige negative Erfahrungen machte sie aber leider auch beim zweiten Mal. Kommt man in eine Klinik, findet zunächst ein Aufnahmegespräch mit einem Psychiater statt, bei dem der Arzt seine vorläufige Diagnose stellt. Dieser erste Befund fühlt sich für viele Patienten wie ein aufgedrückter Stempel an. Schwere Depression mit Angstzuständen. So lautet Idas Stempel. Diagnosen sind natürlich durchaus sinnvoll, insofern Ärzte ihre Patienten durch sie besser einordnen und gezielter behandeln können. Mitunter sehen auch die Patienten selbst in den Diagnosen, die sie mit anderen Erkrankten teilen, etwas Verbindendes. Man darf dabei nur nicht vergessen, dass sich hinter jeder Diagnose auch ein ganz individueller Leidensweg verbirgt, der sich mit solch pauschalen Kategorien nur unzureichend beschreiben lässt. Ganz ähnlich ist es mit den Ratschlägen der Therapeuten. Ida fühlt sich beispielsweise von den immer gleichen Aufforderungen geradezu terrorisiert. Ständig wird ihr gesagt, dass sie sich so lieben soll, wie sie ist. Dass sie achtsam mit sich und ihren Gedanken umgehen soll. Die ständige Wiederholung nimmt den prinzipiell wohltuenden Botschaften jegliche Bedeutung. Auch die Tagesabläufe sind immer gleich und was Ida anfangs noch als willkommene Struktur empfand, wird mit der Zeit zum langweiligen Trott. Zwar ist sie nicht gezwungen, an den Gruppentherapien, gemeinsamen Mahlzeiten und Ausflügen teilzunehmen, doch ihre Therapeutin betont immer wieder, dass es Idas einzige Chance sei, um ihren Zustand zu verbessern. Letztlich fügt sich Ida den Anweisungen, aber vor allem deshalb, weil der eintönige Klinikalltag ohnehin keine Alternativen bietet. Außerdem missfällt es Ida, wie stark man in den Kliniken auf Psychopharmaka setzt. So beobachtet sie, dass fast allen Patienten Medikamente verschrieben werden, obwohl diese häufig starke Nebenwirkungen haben. Bei Ida selbst sind das vor allem Kopfschmerzen, Schwindel und starke Übelkeit. Außerdem fühlt sie sich von den Psychopharmaka wie benebelt. Gefühle empfindet sie nur äußerst gedämpft, auch ihre Erinnerungen kann sie kaum noch wachrufen. Und selbst nachdem sie das Medikament absetzt, quälen sie die Symptome noch tagelang. Blink Nummer 6. Es ist schwierig, die genauen Ursachen einer Depression zu identifizieren. Psychopharmaka dämpfen und lindern damit auch die Symptome einer Depression. Doch um die Krankheit an der Wurzel zu packen, muss man an die Ursachen heran. Das ist allerdings leichter gesagt als getan. Depressionen sind ein weites Feld und eine psychiatrische Diagnose allein sagt nur wenig bis gar nichts über die Gründe der Erkrankung aus. Selbst eine lange Gesprächstherapie ist keine Garantie dafür, dass man auch wirklich bis zu den Ursachen vordringt. Während ihres ersten Klinikaufenthalts diagnostizierte man Ida als depressiv, persönlichkeitsgestört und hyperaktiv. Damit bekam ihr bis dahin eher vages Gefühlschaos einen Namen. Wirklich geholfen hat ihr das aber auch nicht. Sie verließ die Klinik, ohne dass es ihr wirklich besser ging, dafür aber mit einer langen Liste von Medikamenten. Auch während ihres zweiten Klinikaufenthalts hat Ida nicht das Gefühl, dass die Therapien die Ursachen ihrer Depression aufdecken können. Die Psychiater scheinen mehr zu raten, als wirkliche Antworten zu finden. Ihren immer gleichen Fragen begegnet Ida irgendwann nur noch mit Resignation und zweifelt am Sinn der Therapien. Die menschliche Psyche besteht aus zu vielen Variablen, als dass man eindeutig sagen könnte, was nun der Auslöser für eine Störung wie die Depression sein könnte. War es ein bestimmtes Ereignis in der Kindheit, eine Trennung, der Tod einer geliebten Person? Oder ist es doch bloß genetische Veranlagung? Ein Therapeut in der Klinik erklärt all seinen Patienten, dass eine Depression keine Vorbestimmung, sondern schlichtweg ein Mangel des Botenstoffs Serotonin sei. Ida ist sich in diesem Punkt unsicher. Sie hat außerdem das Gefühl, dass andere Menschen viel größere Traumata durchlebt haben als sie und dennoch nicht erkranken. Sie kommt zu dem Schluss, dass Veranlagung eine große Rolle spielen muss. Denn während ein und dasselbe Ereignis den einen in eine tiefe Krise stürzt, lässt es einen anderen vollkommen kalt. Doch diese Erklärung reicht Ida nicht. Sie will sich selbst besser verstehen, will ihrer Depression auf den Grund gehen und begibt sich auf Spurensuche in ihrer Vergangenheit. Blink Nummer 7. Belastende Erinnerungen und negative Überzeugungen fördern die Depression. Wir alle suchen hin und wieder nach einfachen Antworten, obwohl wir wissen, dass es die mit ziemlich großer Sicherheit nicht gibt. Auch Ida sucht zunächst nach dem einen Moment in ihrem Leben, der für ihre Depression verantwortlich ist. Doch diesen einen Moment gibt es nicht. Das bemerkt Ida, als sie sich nach einiger Zeit überwindet, ihrer Therapeutin vom Tod ihrer Jugendfreundin Julia zu erzählen. Das war ohne jeden Zweifel ein traumatisches Ereignis, dennoch wird Ida klar, dass dies nicht die eigentliche Ursache ihrer Traurigkeit sein kann. Die Traurigkeit begleitet sie nämlich schon viel länger. So war Julias Tod eher ein guter Grund, um ihre Traurigkeit zu rechtfertigen. So paradox es klingt, erst Julias Tod erlaubte ihr, offener mit der Depression umzugehen und sie auch nach außen zu zeigen. Es gab in Idas Biografie einige solcher schmerzhaften Erlebnisse, die ihre Depression weiter verstärkten. Dadurch veränderte sich auch ihr Selbstbild. Während einer Depression erinnern wir uns häufiger an negative als an positive Ereignisse. Doch damit nicht genug. Es gelingt der Depression sogar, ursprünglich schöne Tage im Nachhinein noch schlecht zu machen. Auch negative Vorstellungen und Glaubenssätze verzerren nach und nach Idas Selbstbild. So hat sie beispielsweise die Überzeugung verinnerlicht, dass sie für andere nur noch eine Belastung ist. Dieser Glaubenssatz führt dazu, dass sie nicht mehr unter Leute geht, sich keine Hilfe holt und meint, alles mit sich selbst ausmachen zu müssen, um andere nicht mit ihren Problemen zu beladen. Nach und nach kreist Ida nur noch um sich selbst und blendet die äußere Welt völlig aus. Sie empfindet sich als lebensunfähig und hat das Gefühl, anderen nicht gewachsen zu sein. Sie hat Angst, sich zu öffnen, weil das, was dann zum Vorschein käme, andere Menschen abstoßen würde. Ein Teufelskreis. Die Depression und das damit verbundene negative Selbstbild halten sie davon ab, positive Erfahrungen zu machen. Und das Ausbleiben positiver Erfahrungen zementiert wiederum ihr negatives Selbstbild nur noch mehr. Das alles sollte verdeutlichen, dass eine Depression mehr ist als bloß eine schlechte Phase, aus der man mit etwas Aufmunterung und Selbstdisziplin wieder herauskommt. Depression ist zwar eine schwerwiegende Krankheit, aber kein unabänderliches Schicksal. Dessen sollten sich Betroffene immer bewusst sein und dass es professionelle Hilfe gibt, die einem da heraushilft. Das waren die Blinks zu Drüberleben von Katrin Wessling. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass eine Depression eine schwerwiegende Krankheit ist, an der die Betroffenen keine Schuld tragen. Leider ist das Thema Depression auch heute noch stark tabuisiert und mit viel Scham besetzt. Und das, obwohl immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft darunter leiden. Depressionen führen unter anderem zu Isolation und Lethargie und sind nicht immer leicht zu behandeln. Das liegt vor allem daran, dass das Krankheitsbild von Fall zu Fall sehr unterschiedlich aussehen kann und von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird. Umso wichtiger ist es, Verständnis aufzubringen, einen wachsamen Blick zu haben und die Gefühle bei sich selbst oder von anderen ernst zu nehmen und dabei nicht zu vergessen, dass Depression ein Zustand ist, aus dem man sich befreien kann. Hier noch ein Tipp, den du so konkret umsetzen kannst. Darüber reden und zuhören. Auch wenn du selbst nicht an einer Depression leidest, kannst du dich mit deinen Freunden über das Thema austauschen. So erfährst du vielleicht, ob jemand, der dir nahesteht, damit zu kämpfen hat. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit dem Betreff drüberleben und teile deine Gedanken mit uns.